Buongiorno, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan, ich begrüße euch zu der Folge Süditalien. Es geht weiter in unserer Italien-Reihe. Dieses Mal geht es in den Süden, es wird immer heißer, die Weine werden roter, kräftiger. Wir trinken heute einen Nero d'Avola aus Sizilien und ihr erfahrt ein bisschen mehr über den Süden dieses wunderbaren Landes. Es ist vorerst der letzte große Regionsüberblick, bevor wir dann uns Südtirol genauer anschauen. Und danach geht's weiter mit neuen Themen. Also, hört rein, viel Spaß beim Thema Italien. Bis gleich. Also wir haben gelernt, in Norditalien wunderbare Weißweine, dort finden wir aber auch natürlich guten Rotwein im Piemont und dann in Mittelitalien finden wir dann schon wieder eher den klassischen Chianti, aber auch den Super Toskana. Und jetzt geht's Richtung Süden, die Weine werden kräftiger, die Sonne wird heißer. Bevor wir aber auf die Weine an sich eingehen, verliere ich noch ein paar Worte über die Weinbauregion und das Klima. Wenn wir von Süditalien sprechen, sprechen wir nämlich von der Region südlich von Latium bis zur Spitze des Festlandes. Eigentlich nehmen wir den ganzen Stiefel dann den Absatz unten auch noch mit, die Apulische Halbinsel. Wir haben Sizilien einschließlich in der Weinbauregion Süditalien mit drin. Aus Sizilien trinken wir auch bald noch einen Wein hier am Ende des Podcasts. Zum Klima kann man sagen, es wird immer heißer, trockener. Im Landesinneren ist es wirklich fast unerträglich heiß, speziell in Sizilien, das mit der Spitze sogar von afrikanischen Winden sehr beeinflusst wird von der Hitze von dort, liegt tiefer als Tunesien, als Tunis und somit haben wir da wirklich sehr viel Hitze. Wir haben an den Küstenlagen ein bisschen mehr Feuchtigkeit und die Höhenlagen werden natürlich bevorzugt im Apennin, um wirklich ein paar Grad kälter den Weintrauben gönnen zu können. Gleiches gilt für Sizilien, da sind wir am Ätna, am Vulkan, dann doch ein bisschen höher gelegen und kriegen somit auch besseres Terroir, aber auch eben kühlere Temperaturen. Der Weinbau in Apulien und in Sizilien ist besonders, wenn wir über Süditalien sprechen, denn hier haben wir eine sehr, sehr große Landwirtschaft. Aufgrund der Hitze und vor allem des flachen Landes in Apulien ist eine Mechanisierung sehr gut möglich und somit haben wir dort wirklich einen sehr großen, florierenden Weinbau. Auch in Sizilien ist ein riesiger Weinproduzent, meist jedoch für Verschnittweine und zum Export, da hier einfach ja ganz normale Landwirtschaft mit Trauben eben betrieben wird. Und nichtsdestotrotz gibt es viele Winzer, die auch hervorragenden Trinkwein hier herstellen möchten. Früher hatten wir Buschreben im Süden Italiens, um die Beeren vor der Sonne zu schützen. Heute haben wir eine Kordon- und Drahterziehung. Das Ganze ist natürlich etwas modernisiert worden und das Laubdach befindet sich so am Draht, um die Beeren vor der Sonne zu schützen. Wir haben vor allem im Flachland Apuliens eine relativ hohe Mechanisierung. Bevor wir aber nur über Apulien, Sizilien etc. sprechen, die beiden wirklich sehr großen und sehr produktionsstarken Weinbauregionen im Süden, gehen wir mal auf Kampanien ein. Kampanien hat die meisten DOCGs in Süditalien. Wir haben hier nämlich eine sehr vielseitige Landschaft, was dazu führt, dass wir in der Weinbauregion auch sehr vielseitige Subregionen haben, Mikroklimata und eben auch ganz unterschiedliche Geografie. Wir haben viele Weißweinsorten, viele Rotweinsorten gedeihen hier. Italien ist sowieso sehr bekannt für seine autochthonen Rebsorten. Wenn wir aber zwei wirklich hervorheben wollen, und das möchte ich für euch in diesem Podcast, damit ihr beim Weinkauf nicht ganz so blöd dasteht wie zuvor, denn das ist das Ziel des Podcasts, dass wir hier ein bisschen was über Wein lernen, das uns auch beim Weinkaufen ein bisschen voranbringt. Da wären zu nennen bei den Weißweinen der Fiano und der Greco. Das sind so die beiden Weißweinsorten in Kampanien, die es wirklich in sich haben, die hervorragende, hochqualitative Weine hervorbringen. Da wären vor allem zu nennen die DOCG Fiano di Avellino, Das ist ja die DOCG, die eigentlich mit die besten Fianos herstellt. DOCG heißt einfach Dominat Entschuldigung, Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Also ja, kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung. Also die Region hat sehr strikte Vorschriften, was ihren Anbau und Verarbeitung des Weines angeht. Der Fiano ist ein Wein, der hat so eine mittlere Säure, aber einen sehr, sehr vollen, intensiven Körper. Wir haben hier Steinobst, Melonenaroma, Mango, das Ganze wird sehr tropisch und eben auch intensiv. Wenn er ein bisschen reift, was er normalerweise nicht tut, denn er wird eher für den schnellen Genuss erzeugt, haben wir so Wachs- und Honigaromen, aber wie gesagt, selten wird der Wein zur langen Lagerung gemacht. Der Greco, speziell aus der DOCG Greco di Tufo, ist auch ein hervorragender Wein, der allerdings eher im Kontrast steht. Der Wein ist schlanker, hat mehr Säure, hat grüne Äpfel, Steinobst und Passionsfrucht, erinnert also so ein kleines bisschen an den Sauvignon Blanc. Hier wird auch mit Hefesatz aufrühren ein wenig gearbeitet, sodass die Hefe, die sich absetzt, wenn sie abstirbt, ein bisschen aufgerührt wird, um durch Eiweiße etc. den Wein ein wenig cremiger zu machen. Das geschieht auch beim Greco gerne mal. Und ja, macht auch sehr schöne Weine, speziell DOCG Greco di Tufo sollte man darauf achten, wenn man es auf der Flasche sieht. Zuschlagen, super, super Weine. Rotwein in Kampagnen auch nicht ohne Prestige. Also der Aglianico ist wirklich ein hervorragender Rotwein. Ganz, ganz tolle Sorte. Viel Säure und Tannin, sehr, sehr dunkle Farbe, schwarze Früchte. Bei Lagerungen haben wir hier Wald- und Erdaromen durch die Reife. Und die DOCG Taurasi ist diejenige, die man auf dem Schirm haben sollte, wenn man aus Kampanien guten Aglianico trinken möchte. Der Wein hat sogar so viel Säure meistens, bildet er aus, dass er ja, im biologischen Säureabbau richtig zu kämpfen hat. Also bei Rotwein wird der biologische Säureabbau meist von alleine oder ich sag mal, ohne großes Aufhebens vollzogen. Das heißt, dass die Apfelsäure hier in Milchsäure umgewandelt wird. Einfach ein bisschen cremiger wird, nicht so spritzig und mehr Textur erhält. Jo, genau. Also das ist eigentlich so ein Prozess, der normalerweise immer stattfindet bei der Rotweingewinnung. Allerdings hat der Aglianico so viel Säure, dass man gerade die biologischen Säureabbau sehr stark vorantreiben muss. Der reift oft erst im November richtig aus. Der Wein ist also relativ anspruchsvoll für den Winzer. Ja, macht aber wirklich sehr hervorragende Weine. Tannin stark, schwarze, dunkle Frucht, wirklich sehr schwer, komplex. Die nächste Weinbauregion, die wir uns anschauen, verdient nicht so viele Worte, ist aber im Komplex Süditalien dann doch nicht unerwähnt zu lassen. Und zwar im Süden Kampaniens finden wir die Basilicata. Hier wird Wein bis zu 900 Meter hoch angebaut, um eben vor der Hitze zu schützen. Rund um den erloschenen Vulkan Monte Vulture gibt es sehr, sehr gute Weine, die DOC Aglianico de Vulture Ture sei hier erwähnt. Hier kriegen wir auch guten Aglianico, wenn wir schon davon sprechen, und zwar etwas günstiger als in Taurasi. Ja, das macht's cool als günstige Alternative, wenn man mal vielleicht nicht so viel Geld hinlegen möchte. Man muss allerdings gewarnt sein, dass in der DOCG Taurasi eigentlich immer hervorragende Weine entstehen, während der DOC Aglianico Côte de Vulture meist ein bisschen ja, wankelmütig ist, was die Qualität angeht. Da muss man dann schon ein bisschen genauer hinschauen. Ostküste Kalabriens würde ich dann noch kurz dazwischen schieben. Hier finden wir nämlich den Ciro wieder. Besonders beliebt der Ciro aus der roten Gallopo-Traube. Der ist meiner Meinung nach erwähnenswert, weil eben das Weingut oder die Kellerei Librandi, das sehr große Familienunternehmen, hier wirklich hervorragende Arbeit leistet. Den Wein habe ich auch schon mal erwähnt in einem Instagram-Post, glaube ich. Da hatte ich einen weißen Giro. Relativ günstiger, aber sehr spannender Wein. Ja? Sehr blumig, bisschen rund. Trotzdem eine elegante Frische dabei für relativ schmales Geld. Und Lebrandi ist wirklich ein ja, sehr renommierter Hersteller. und setzt sich vor allem für die Rettung einheimischer Rebsorten ein, was es besonders interessant macht, meiner Meinung nach. Und da gebührt der Respekt natürlich den Winzern, dass sie diese Aufgabe sich auf die Fahnen schreiben. An der Zehenspitze des Stiefels finden wir dann den Greco di Bianco, auch ein empfehlenswerter Wein. Rund um das Dorf Bianco Hill finden wir sehr feine, duftige, fast süßlich riechende Weine. Jetzt kommen wir aber zu beiden großen Regionen, nämlich Apulien und Sizilien. Fangen wir an mit Apulien. Ich habe eben schon gesagt, sehr flach, sehr heiß. Hier gibt es kaum Fluchtmöglichkeiten vor der Hitze für die Reben. Früher gab es hier viele Buschreben, das heißt, dass die einfach auf dem Boden wuchsen in Buschformen und die Blätter somit die Reben schützten. Dann gab es aber EU-Fördergelder für die Rodung, was dafür sorgte, dass Winzer eben neue Weinberge anlegen konnten, wenn alte gerodet wurden. Und somit gab es leider großen Verlust vieler Buschreben, was die Komplexität ein wenig schmälerte. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier dadurch einfach auch viel Drahterziehung machen können, oder die Italiener haben dann sehr viel Drahterziehung machen können, was für die Mechanisierung gut war und somit natürlich auch für die Produktion von Massenweinen, von Verschnittweinen, die dann in den Norden kommen und dort dann eben verschnitten werden. Nichtsdestotrotz finden wir in Apulien weiterhin sehr gute Weine, vor allem die Rebsorte Negro Amaro und Primitivo. Primitivo kennen ganz, ganz viele von euch, auch als Zinfandel in Kalifornien bekannt. Sehr weiche, runde Weine, meiner Meinung nach oft auch Marmeladenweine genannt, weil sie einfach, oder ja, Rotweinlimo, weil sie wirklich sehr gut schmecken, also wirklich sehr fruchtig sind, sehr voll. Ihnen fehlt oft die gewisse Würze oder Komplexität, aber es sind einfach super gute Trinkweine zum Abendessen. Negro Amaro und Primitivo haben relativ dicke Schalen, deswegen halten sie es in der Hitze sehr gut aus. Werden eigentlich sehr, sehr fruchtig und einfach ausgebaut als IGT-Weine, sind daher auch jung zu trinken. Wenn man den Ertrag allerdings verringert, also einfach vom Rebstock dann auch schon Beerensprosse abschneidet und Triebe abschneidet, sodass der Ertrag pro Rebe reduziert wird, dann kriegen wir hier sehr viel Körper in den Wein rein, viel Tannin und Säure beim Negro Amaro. Wir kriegen Aromen von roten, schwarzen Früchten, gebackene Frucht, ziemlich viel Alkohol, da muss man ein bisschen aufpassen, beim Primitivo auch. Und das macht schon wirklich viel außer Cremio richtig, richtig guten Wein hin. Speziell empfohlen ist natürlich die DOC Salice Salentino, sehr, sehr beliebt in den Supermärkten. Hatte ich, glaube ich, auch mal in einem Supermarkt-Podcast erwähnt. Oder bei einem Winterwein, boah, müsst ihr jetzt mal noch gucken, das ist schon ziemlich lange her, hatte ich gerne mal bei den Basisseminaren, die ich anbiete, zur Verkostung genommen, als Rotweinexemplar für besonders vollen Rotwein, der nicht die Bank sprengt. Salice Salentino, sehr super beliebt in Supermärkten, großer Exportschlager für die Italiener, großer Importschlager in Deutschland, wird hier sehr, sehr gerne getrunken. Primitivo, ähnlicher Stil, voller Körper, mittel bis hohes Tannin, ziemlich viel Alkohol und sehr vollreife Beeren. Hochklassige Weine werden noch ins Holz gepackt, kriegen dadurch noch so eine kleine Würze beigemischt, was dem Wein auf jeden Fall gut tut, weil er sonst einfach meiner Meinung nach ein bisschen zu eindimensional ist. Die DOC Squinzanto und Copertino, nicht Cupertino wie in California, sondern Copertino, sorgen für sehr kräftige, schwarz anmutende Negro Amaros. Hier kriegen wir dann doch ein bisschen mehr Komplexität rein. Also DOC Squinzanto und Copertino mal aufmerksam beobachten. Wer Salice Salentino kennt und es langweilig findet, der sollte sich die mal anschauen, denn hier finden wir wirklich portähnliche Rotweine, die schon richtig schwarzfruchtig sind. Sehr, 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 sehr schwer. Sizilien, riesiger Weinexporteur, riesiger Weinproduzent. Liegt auch ein bisschen daran, dass es dort so heiß ist, dass eigentlich gar nicht gespritzt werden muss. Wir finden hier kaum Fäulnis vor, weil es einfach so trocken ist. Es muss sehr, sehr viel bewässert werden. Hitze und Trockenheit machen den Reben zu schaffen. Und Insekten etc. haben eigentlich auch kaum eine Chance, Das heißt, die Region ist sehr gut für Ökoweinbau. Wir finden hier auch sehr viele Bio-Weingüter. Nichtsdestotrotz eine Herausforderung für den Winzer. Und auch hier muss man schauen, dass man in die Höhe geht. Die IGT Terre di Sicilia, beziehungsweise Terre Siciliane, das ist so eine Basisqualität. Hier finden wir runde, einfache, leichte Tafelweine. Wenn wir dann Ertragsreduzierung betreiben, dann gehen wir in die DOC Sicilia. Das ist dann schon ein wenig komplexer und vollfruchtiger, wenn ihr das auf der Flasche liest. Die wichtigste Rebsorte in Sizilien ist die Nero d'Avola. Den habe ich auch hier zur Verkostung gleich. Da haben wir einen mittleren bis vollen Körper meistens, mittlere Säure und Tannin, Pflaume, Schwarzkirsche. Ja, also relativ Allrounder-mäßig. Der Wein hat auch internationalen Ruf bekommen. Das ist eine wirklich gute Rebsorte, die für eine autochthone Rebsorte wirklich über die Grenzen hinaus bekannt wurde. Mitte der Südküste von Sizilien und im Westen finden wir hier besonders gute Exemplare. An der Südostspitze der Insel finden wir das Städtchen Avola. Das hat sogar eine eigene DOC, nämlich die DOC El Loro. Dann haben wir eine DOCG, das ist die einzige. Dort wird aber der Nero d'Avola verschnitten mit dem Frappato. Und die DOCG heißt Cerasuolo di Vittoria. Also, wenn ihr das mal seht, ist ja die einzige DOCG auf Sizilien, also sehr, sehr, sehr genau reguliert, was für hohe Qualitäten meistens spricht. Und wir haben hier einen schönen Verschnitt, was sehr, ja, eine sehr ausbalancierte Rotweine ergibt. Meist trinkt man das ganze Zeug jung, voll, fruchtig. Manche brauchen aber ja eine Lagerung. Das sind aber dann wirklich Weine, die dafür auch hergestellt werden. Die können dann so auch ein bisschen komplexer werden, wenn der Winzer das denn möchte. Weißwein in Sizilien meist sehr lokale Sorten, deswegen gehe ich darauf nicht besonders ein. Internationale Rebsorten finden wir natürlich auch, vor allem voran der Syrah. Syrah aus Sizilien hat bisher eine sehr gute Figur gemacht. Hier schaffen es die Winzer, die Würzigkeit der Weine schön herauszuarbeiten, wie das eben auch in Frankreich der Fall ist, schaffen es aber dann doch oft noch ein bisschen mehr schwarze Frucht herauszukitzeln durch die Hitze. Einige Appellationen sind wirklich gut in Sizilien. Allen voran ist aber die DOC Etna. Das ist eine der besten DOCs in Sizilien, weil hier wirklich noch ganz, ganz alte Reben vorherrschen. Wir haben hohe Lagen um den Etna drumherum. Wir finden als Rebsorten auch die Nerello Mascalese und Nerello Cappuccio. Die haben viel Säure, Tannin. Sehr rote Kirscharomen, Cranberry, Himbeere. Es wird also von den Aromen ein bisschen rotfruchtiger, ein bisschen spritziger. Das ist ganz, ganz schön. Manchmal auch ein bisschen Kräuternoten drin. In den hohen Lagen bei den alten Reben finden wir hier wirklich wunderschöne Weine. Etna ist wirklich ein Terroir-Bomber. Wird auch mittlerweile manchmal verglichen mit der Côte d'Or oder die neue Côte d'Or genannt, weil es ähnlich dem Burgund eben so terroir betont ist. Und es gibt auch Grüß auf dem Berg. Ist mittlerweile auch ähnlich parzelliert wie das Burgund, also sehr, sehr kleine Parzellen, die verschiedenen Winzern gehören, sehr, sehr aufgesplittet, das Terroir des Ätnas. Aber viele schwören darauf und ja, man hat dort wirklich unterschiedliche Ansätze, was den Weinbau angeht, auf diesen wunderschönen Berg gebracht. Hier sind wirklich Traditionalisten unterwegs. Allen voran Salvo Foti, der den Ätna eigentlich wiederbelebte in seiner, ja, in seiner Form. Ich meine, die alten Reben kommen nicht von ungefähr. Hier wurde schon früher großartiger Weinbau betrieben und er hat es geschafft, das Ganze auf ein modernes Tableau zu heben. Für Il Vigneri füllt der gute Herr oder der Sizilienpapst seine Weine ab aus alten Reben. Sehr, sehr hervorragende Weine. Wenn ihr also Il Vigneri findet und euch das leisten möchtet, dann seid ihr gut dabei. Das ist wirklich so einer der Vorzeigesizilianer. Beziehungsweise Etnaianer, wenn man das so sagen möchte. Auch viele neue Investoren sind am Etna. Ich würde sagen, wenn ihr vom Etna kauft, macht ihr wenig falsch. Wirklich hervorragende Weine, allerdings auch sehr unterschiedliche Weine. Das macht ihn sehr, sehr spannend. Als letztes möchte ich noch ein kleines Wort verlieren zu Siziliens Likörwein, dem Marsala. Hat man hier und da schon mal gehört und vielleicht ins Essen gekippt. Aber da gibt es auch mittlerweile ganz geilen. Die geben sich da sehr viel Mühe. Es war auch früher schon mal sehr spannend, wenn man die richtige Qualität erwischt. Ist ein Wein, der wurde immer nach England exportiert und per Schiff dann nach England geschippert. Das hat natürlich eine Weile gedauert von Sizilien aus und deswegen sind die Weine meist durch ständigen ja, Wechsel von heiß und kalt. Ne? Also in so einem Schiff wird es ja dann doch sehr warm, wenn die Sonne drauf scheint. Ihr müsst euch diese alten Kutter vorstellen, so richtige Holzschiffe. Plus dann das Meerwasser, das vielleicht eindringt und aber vor allem das, die Bewegung. Und der Temperaturwechsel haben die Weine wirklich sehr schnell oxidieren lassen und da ganz funkige Aromen rausgekitzelt. Heute ist das natürlich alles nicht mehr ganz so. Nichtsdestotrotz wird auch hier noch gespritzt manchmal die ganz hohen Qualitäten. Da wird kein Alkohol zugespritzt. Und deswegen sind die Qualitäten meist dann doch noch ein bisschen besser. Ja, jetzt kommen wir dann zum Verkostungsteil des Podcasts. Wir trinken einen Nero d'Avola aus Sizilien und zwar aus der DOC Sicilia. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist die DOC, die dann die besseren Qualitäten liefert, im Gegensatz zur IGT, was dann eher so Tafelweinqualität ist. Der Wein ist von Sibiliana, nennt sich Eugenes und ist ein Nero d'Avola aus dem Jahr 2016. Schauen wir mal, was der so im Glas kann. Guter Farbton, finde ich. Es ist ein Rubinrot, es ist ein bisschen dunkleres Rubinrot. Also, wenn das Glas schon ein bisschen mehr Füllmenge hat, sieht man seine Hand noch schwerlich dadurch. Und am Rand habe ich bräunliche Reflexe. Für 2016 ist das schon ganz ordentlich, aber es ist wirklich eher eigentlich durchgehend rot. So leichte Granatreflexe. Ja, aber viel spannender. Wie riecht er denn? Ja, in der Nase versprüht der Wein Aromen von schwarzer Kirsche. Ich habe ein bisschen Cassis in der Nase und Pflaume. Aber ich finde, das ist so eine Backpflaume. Das ist eher wie so aus so einem Pflaumenkuchen. Da ist ein bisschen Zimt mit bei. Genau, und die Pflaume ist einfach schon ein bisschen vollreifer gebacken. Ja, also als wäre so die Haut schon so ein bisschen angeröstet. So riecht das. Sehr, sehr intensiv. Und vielversprechend. Ich habe jetzt wenig Würzaromen, vielleicht so eine leichte Tabaknote, wenn man ja so von weiter weg dran riecht, auf jeden Fall sehr interessant und sehr intensiv. Intensität ist also eher so mittel plus, würde ich sagen, also nicht so super vollmundig wie so mancher Holzwein, aber schon ziemlich, ziemlich intensiv. Schauen wir mal, was er am Gaumen kann. Jo, am Gaumen, ja. Spricht eigentlich genau das aus, was wir vorhin in der allgemeinen Besprechung zum Nero d'Avola gesagt haben. Der Wein ist sehr sauer, also hat eine sehr, sehr hohe Säure. Mittleres Tannin. Also ist nicht so, wenn dann ist das Tannin schon ein bisschen weicher, aber trotzdem vorhanden, adstringierend, aber nicht zu super staubtrocken. Die Aromen schmecke ich genauso wieder. Schwarze Kirsche ist wieder völlig da. Die Pflaume mit dem Zimt, das kommt sehr stark hervor. Der Tabak ist eigentlich weg. Ich habe eigentlich vor allen Dingen schwarze Fruchtaromen. Ist wirklich sehr, sehr dunkel. Was ganz interessant ist, wenn wir uns die anderen Rotweine der Italienreihe anschauen, dann sticht der hier durch deine schwarzen Fruchtaromen und die Cassisnote doch deutlich hervor. Ja, alles in allem ist das für mich ein super Wein. Um die 9 Euro kann man eigentlich nichts sagen. Ich habe den bei Pelvini bestellt. Keine Werbung jetzt, ich kriege dafür nichts. Nur so, wo ihr den beziehen könnt. Aber viele Online-Shops haben den. Der eine oder andere Supermarkt auch. Ist jetzt nichts, was man unbedingt zum Weinhändler gehen sollte. So besonders ist er nicht. Wie gesagt, 8,50 € kostet das Ding. Ja, lohnt sich definitiv mal zu trinken, zu kräftigerem Essen. Ich denke da natürlich automatisch an Wild, weil jetzt die Herbstzeit irgendwie angebrochen ist. Kumpel von mir hat mich auch schon gefragt, ob ich, der ist Jäger, ob ich Wild kaufen möchte. Und dann denke ich dann natürlich auch gleich an die passende Weinkombi. Dazu wird der jetzt zum Beispiel ganz gut passen. Ja, schön, freut mich. Italien soweit abgeschlossen. Das nächste wird sein Südtirol, weil ich dahin fahren werde und auch mich da ein wenig umsehen werde. Aber der große Rundumblick, in Italien ist damit jetzt vollzogen und ich freue mich auf neuere Themen. Ihr könnt auch gerne mal Bescheid sagen, was ihr denn gerne hören wollt, welche Weinregionen, Weinthemen euch denn so interessieren. Oder gibt es vielleicht Rebsorten, die ihr kennenlernen möchtet? Oder ganz andere Themen, vielleicht mal was Neues, das euch interessiert, wovon ihr noch ein bisschen was lernen mögt. Schreibt mir einfach bei Instagram @weinsteinpod oder bei Facebook auch weinsteinpodcast. Eine E-Mail an jan@weinsteinblog.de von der Website weinsteinblog.de. Und ja, meldet euch gerne. Ich schreibe auch eigentlich immer jedem zurück, außer ihr landet irgendwie aus Versehen im Spamfilter. Da kann es ein bisschen dauern. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Weingenuss, ein wunderbares Wochenende, einen schönen Herbstanfang und wir hören uns dann in 2 Wochen. Bis dann. Bye, bye.